von Salomo verabschieden. Wir haben ja vor 2 Wochen ein eher dunkleres Kapitel oder ein sehr dunkles Kapitel in seinem Leben angeschaut. Und das hier ist nicht viel besser. Das Thema lautet heute die Widersacher, nicht der Widersacher, wie es im Programm steht, sondern die Widersacher. Und ein Kommentarschreiber sagte zu dem Text hier, den wir hier lesen, als Salomo damals Hiram sagte, dass er ihn beim Bau des Tempels helfen sollte, konnte er noch sagen, kein Satan ist um mich rum, der mich bedroht, nur Frieden. Aber jetzt, am Ende seines Lebens, hatte er gleich 3 Satans um sich rum. Hadad, Reson und Jerobeam. Wir werden uns heute diese 3 Widersacher hier anschauen, die ihm, könnte sagen, den Feierabend verdorben haben. Ja. Er hatte ja nie Probleme gehabt. Also das hat ja ein riesengroßes Friedensreich auch gehabt. Und das war richtig, richtig stark und mit allem drum und dran gewesen. Wir haben uns das die letzten Wochen, eigentlich Monate, auch angeschaut. Und vielleicht kennst du das, hat manchmal den Eindruck, je näher du mit Gott zusammen bist oder Gott erlebst, ja, kennst du das, du hast ein richtig gut, was Tolles erlebt mit Gott und dann kommt irgend so ein Riesenhammer. Vielleicht auch in Form einer Person in deinem Leben, als Arbeitskollege, vielleicht sogar in der eigenen Ehe drin, ja, dass da irgendwas querläuft. Und tatsächlich steht im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12, alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Das ist schon ein Hammer. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden verfolgt werden. Ja, was heißt das? Ich meine, da könnte man alleine Predigt drüber halten. Also nicht nur die von der ISIS verfolgt werden, sondern es betrifft alle. Und irgendwo hat man manchmal den Eindruck, ja, je näher man bei Gott ist, umso mehr tobt es da außen rum. Den Eindruck könnte man bei Salomo auch haben, hätten wir nicht vor 2 Wochen gelesen, dass er voll abgefallen ist. Und auch hätten wir nicht die Zusatzbemerkungen heute, wenn es um diese Widersacher geht, dass Gott maßgeblich beteiligt war bei diesen Widersachern. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich möchte diese ersten beiden eigentlich nur mal so ein bisschen im Überblick mit euch anschauen und beim dritten gehen wir ein bisschen mehr drauf ein. Und zwar wird uns berichtet im 1. Könige, ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei, könnt das mitlesen, auch ohne PowerPoint. 1. Könige, Kapitel 11, Vers 14 steht, und der Herr ließ Salomo einen Widersacher erstehen, den Edomiter Hadad. Der war vom königlichen Geschlecht in Edom. Also soweit mal, ich lese jetzt nicht die ganze Geschichte dazu, das wird nämlich hier im Einzelheiten erklärt. Nun, hier heißt es, Gott ließ ihn erstehen. Das heißt, er hat ihn nicht geschaffen oder hat ihn nicht inspiriert, sondern er hat ihn eigentlich einfach machen lassen. Ja? Entstehen lassen. Von diesem Typ wird uns hier berichtet im Vers 15 bis 22. Hadad war der Sohn des Königs von Edom. Nachdem David Edom damals besiegt hatte, ist dieser Sohn, also dieser Hadad, das war der Sohn des Königs, er ist geflohen nach Ägypten und irgendwie hatte der Sohn guten Draht zum Pharao bekommen, dass der Pharao ihm sogar seine Schwägerin zur Frau gegeben hat. Also im Grunde genommen könnte man jetzt böse behaupten, er war um ein paar Ecken auch mit Salomo verwandt, ja. Er hat ja auch eine Frau gehabt von da unten. Auf alle Fälle wurde er stark, hatte sich wieder eine Armee aufgebaut und hatte Salomo bedroht. Das war der Widersacher Nummer 1. Der Widersacher Nummer 2, da wird uns ab Vers 23 von berichtet, das ist der Reson. Da heißt es, und Gott ließ Salomo noch einen Widersacher erstehen. Auch wieder hier, Gott ließ ihn erstehen oder entstehen. Gott ließ das einfach so zu, dass da noch ein Widersacher war. In Vers 25 wird uns berichtet, vorher heißt es, er baute sich eine Armee auf und eroberte Damaskus. Und in Vers 25 heißt es, und er war für Israel ein Widersacher alle Tage Salomos, und zwar zusätzlich zu dem Unheil, das Hadad bedeutete, und er verabscheute Israel und er wurde König von Aram. Auch hier wieder, Gott ließ das Unkraut einfach entstehen. Und dann kommen wir zum dritten, und das ist noch krasser. Da heißt es im Vers 29, und es geschah in jener Zeit, als Jerobeam, Er war ein Beamter von Salomo, also auch Beamte können gefährlich werden. Ja, nicht immer, aber ab und zu. Zum Beispiel, wenn es um Baugenehmigung geht und so. Okay, er war aus Jerusalem und er ging aus Jerusalem hinaus. Da traf ihn der Prophet Ahia, der Siloniter, auf dem Weg. Und der hatte sich mit einem neuen Mantel bekleidet. Als sie nun beide allein auf dem freien Feld war, da fasste Ahia den neuen Mantel, den er anhatte, und zerriss ihn in 12 Stücke. Ich weiß nicht, ob du das machen würdest, ja, aber er macht es hier. Und er sagt zu Jerobeam: Nimm dir 10 Stücke, denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Siehe, ich will das Königreich aus der Hand Salomos reißen und ich will dir die 10 Stämme geben. Das ist doch interessant, oder? Dieser Satan, von dem wir am Anfang gesprochen haben, ist gar kein Satan, sondern er ist direkt von Gott beauftragt durch einen Prophet. Ein Prophet war die Stimme Gottes. Gott schafft hier einen Widersacher, ganz massiv. Vers 32, aber der eine Stamm Juda soll ihm weiterhin gehören, also dem Salomo, um meines Knechtes Davids willen und um Jerusalem willen, der Stadt, die ich erwählt habe, aus allen Städten Israels, Stämmen Israels. Und nun kommt die Begründung, und die kennen wir eigentlich, die haben wir uns vor 2 Wochen ausführlich angeschaut. Vers 33, denn sie haben mich verlassen und haben sich niedergeworfen vor der Astarte, der Göttin der Sidoniter, der vor Chemosh, dem Gott der Moabiter, und vor Milkom, dem Gott der Söhne Ammon, und sind nicht auf meinem Weg gegangen, dass sie getan hätten, was recht ist in meinen Augen. Und meine Ordnung und meine Rechtsbestimmung hat er nicht bewahrt, wie sein Vater David. Und wie gesagt, ein Stamm wird ihm erhalten bleiben, der Stamm Juda. Das sehen wir dann auch in der Teilung des Reiches. Und in Vers 36 heißt es dann, und seinem Sohn will ich einen Stamm geben, damit mein Knecht David alle Tage eine Leuchte vor mir hat in Jerusalem, der Stadt, die ich mir erwählt habe, um meinen Namen dort hinten niederzulegen. Dich aber will ich nehmen, dass du als König über alles herrschst, was deine Seele begehrt, und du sollst König über Israel sein. Und es wird geschehen, wenn du auf alles, was ich dir gebiete, hörst und auf meinen Wegen gehst und tust, was recht ist in meinen Augen, indem du meine Ordnungen und meine Gebote bewahrst, wie mein Knecht David getan hat, dann werde ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen, wie ich es für David gebaut habe. Das sind übrigens fast die gleichen Worte, die Gott damals Salomo gesagt hat. Und ich werde dir Israel geben und werde dir Nachkommenschaft Davids um dieser Sache willen demütigen, doch nicht für immer. Was passiert hier? Das, was der Prophet Nathan damals David schon gesagt hatte. David war mit Gott sehr in Verbindung und dann kommt der Prophet Nathan und verheißt ihm Salomo als Nachkomme sozusagen. Und dann sagt Gott Folgendes zu David. Ihr könnt das lesen im 2. Samuel Kapitel 7, Vers 14. Und das ist ziemlich krass, wenn man hier mal so das im Blick auf Erziehung betrachtet. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Das soll nicht heißen, dass Gott sagt, verkehrt, patsch, kriegst du eins hinter die Löffel. So also ein Gottesbild haben wir ja manchmal. Ich habe euch das auch schon öfters erzählt. Ich hatte das auch oft gehabt, wenn ich nicht stille Zeit mache, dann wird der Blitz mich am Klo treffen oder so irgendwas. Ja, das hatte ich echt früher so diesen Eindruck gehabt. Deswegen war da oft so schlechtes Gewissen, falsches Gottesbild da gewesen. Da müssen wir natürlich freikommen von, ganz klar. Aber Gott will damit was anderes sagen. Gott will damit sagen, David, ich werde ein Auge werfen auf diesen Sohn und ich möchte diesen Sohn, deinen Salomo, ich möchte ihn erziehen. Ich möchte ihn ganz nah bei mir haben. Und wenn er einen falschen Weg geht, dann möchte ich meine Hand im Spiel haben und ihm helfen und ihn wieder aufrichten. Das ist eigentlich die ganze Intention dahinter. Nun, wie reagiert Salomo darauf? Salomos Reaktion auf die Widersacher. In Vers 40 heißt es, und Salomo suchte Jerobeam zu töten. Das war seine Reaktion. Jerobeam aber machte sich auf und floh nach Ägypten zu Shishak, dem König von Ägypten. Und er war in Ägypten bis zum Tod Salomos. Und hier enden wir mit der Geschichte Salomos, die wir jetzt lange, lange Zeit auch betrachtet haben. Da heißt es in Vers 41, die übrige Geschichte Salomos und alles, was er getan hat und seine Weisheit, ist die nicht geschrieben im Buch der Geschichte Salomos? Und die Tage, die Salomo in Jerusalem über ganz Israel als König herrschte, betrugen 40 Jahre. Und Salomo legte sich zu seinen Vätern und wurde in der Stadt seines Vaters Davids begraben. Und sein Sohn Rehabeam wurde an seiner Stelle König. Das ist doch krass. Die einzige Reaktion auf die Erziehungsversuche Gottes, nämlich dass er diese Widersacher ins Leben von Salomo gestellt hat, ist, er wollte Jerobeam töten. Das ist die Reaktion. Nun, wie das genau jetzt ausgegangen ist mit Salomo, wissen wir nicht. Es gibt tatsächlich Ausleger, die sagen, Salomo hat sich ganz am Ende nochmal gefangen und hat den Prediger geschrieben. Ja? Also, weiß ich nicht, weil er schreibt ja im Prediger, alles ist eitel, hab alles ausprobiert, ja? Reichtum ist vergänglich und alles weg, die Summe des Lebens ist, fürchte Gott. Ich weiß es nicht, ob es so ist, es wäre schön, aber tragisch auf alle Fälle, wie Salomo hier, was wir hier lesen als letztes. Tatsache ist, er lässt sich nichts mehr sagen und er nutzt seine Macht und seinen Status, um weiter mit Volldampf in den Untergang zu gehen. Auch hier wieder die Frage, was hat das mit uns zu tun? Sehr viel. Ich ziehe erstmal eine Parallele zu jemand, habe das auch vor 2 Wochen gesagt, ich habe euch so Beispiele genannt, aus unserer Welt, auch so große Beispiele, schillernde Persönlichkeiten. Es gibt eine schillernde Persönlichkeit, das ist der Pastor der größten Gemeinde der Welt. Wisst ihr, wie viele Mitglieder die hat? 1 Million. In Südkorea. Das ist der Pastor Paul Yonggi Cho, oder auch bekannt als David Yonggi Cho. Pastor der weltgrößten Gemeinde. Und ich weiß noch, in den 80er und 90er Jahren, es ging viele Bücher rum und so weiter. Wir haben viele dahin geschaut. Und jetzt hat mir einer aus der Gemeinde letzte Woche einen Link zugeschickt. Und ich konnte es gar nicht glauben. Ja? Da heißt es, dass er in den letzten Jahren angefangen hat, systematisch Geld zu hinterziehen. 12 Millionen Dollar. Und er wurde im Frühjahr verurteilt zu 3 Jahren Knast auf Bewährung und muss Geldstrafe zahlen. Und auch da wieder, ja, ich sage das auch bewusst, um ein bisschen auch euch ein bisschen zu desillusionieren, ja. Es sind alles nur Menschen. Alles nur Menschen. Es gibt keine Götter in dem Sinn, ja, die sagen, boah, hey, der ist ja fast gottähnlich. Nein, es sind alles nur Menschen. Und erinnert euch auch an unser Thema von vor 2 Wochen. Wir alle, die wir hier sitzen, müssen nicht mit Fingern auf Leuten zeigen, sondern wir stehen all in der Gefahr, auf einem der Gebiete zu fallen, im Gebiet Sexualität, Gebiet Macht, Gebiet Geld, also das kann man ja ausdehnen in den verschiedensten Bereichen und hier auch wieder. Mir fiel nur die Parallele hier ein, die wir hier haben. Bei Salomo war es der Bereich der Sexualität gewesen. Ja? Ihr könnt euch erinnern, 1000 Frauen und so weiter, wir haben darüber gesprochen. Aber es war gegen Ende auch die Macht. Er war in einer Position, wo niemand ihm mehr was sagen konnte. Und jede Bedrohung oder jeder Mensch, der da reinreden will, jeder Prophet oder irgendwas, wird als Bedrohung wahrgenommen. Und das ist die Reaktion, er wollte Jerobeam töten. Die ganze Sache mit Yonggi Cho kam so ans Licht, dass ein Ältester jahrelang versucht hat, auf ihn einzureden und zu sagen, das ist nicht gut, was hier läuft. Aber er war so in seinem Ding drin gewesen, hat das gar nicht wahrgenommen. Ja, du bist irgendwo in einer Position drin, wo du schon fast wie Gott bist. Es läuft doch alles. Gott segnet doch. Guck mal hier, was Gott alles tut. Und dieser Älteste ist dann an die Presse gegangen, hat gesagt, das Ding muss raus. Richtig tragisch. Er hat danach Buße getan und so weiter und so fort. Aber ich fand diese Parallele so interessant. Und die Frage, die sich mir hieraus stellt, ist jetzt für uns, wie kann Gott zu uns reden? Ja, da haben wir diesen Ältesten, er versucht mit seinem Pastor zu sprechen und ihm zu sagen, schau mal, ja, wir haben auch über andere Pastoren auch geredet in den letzten Wochen. Oder da haben wir Salomo, der selbst geschrieben hat, dass es weise ist, viele Berater um sich herum zu haben, aber offensichtlich niemand mehr hatte, der an ihn rankam und seinen Widersacher oder den, der da in sein Leben reinreden könnte, vielleicht töten lassen möchte. Und die Frage ist nur, wie läuft das bei uns, wenn Gott zu uns reden möchte? Erinnert euch an den Jubiläumsgottesdienst von letzter Woche. 20 Jahre hatte es gedauert. 20 Jahre hat es gedauert, bis Gott durchgedrungen ist zu Israel. Die haben ihr Ding gedreht, die haben ihre Gottesdienste gefeiert, die kamen schön zusammen wie wir jeden Sonntag. Aber sie waren deprimiert, weil nichts mehr ging. Und in den 20 Jahren redet Samuel vermutlich jeden Tag. Er ist ein Prophet Gottes und er redet und er redet und er redet und die Leute hören ihn gar nicht. Erst nach 20 Jahren hören sie ihn, weil sie an einen Punkt gekommen sind, wo sie merken, das ist kein Widersacher, der hier zu uns redet, sondern hier spricht Gott zu uns. Er will zu uns reden, er will zu mir reden. Ich habe euch letzte Woche mein eigenes Beispiel erzählt, wie lange es gedauert hat, dass ich begriffen habe, dass Gott Sarah in mein Leben reingestellt hat, ja, damit Gott auch zu mir reden kann auf eine andere Ebene, wie jemand anders das gar nicht machen kann. Hey, Ehekurs, super Sache. Besonders der dritte Abend, wo es um Streitgespräch geht. Richtig, richtig gut. Und es braucht ja oft gar nicht viel. Ich hatte das einmal gehabt, ja. Ich hatte mit einem eine Ehevorbereitung gemacht mit einem Paar und sie saßen vor mir und irgendwie sagten sie, wir haben uns noch nie gestritten. Und da habe ich irgendwie gedacht, wow, coole Aufgabe jetzt, ja. Und ich habe so ein kleines Ziel gehabt in dem Gespräch, dass ich den ersten Streit vom Zaun breche und mir ist es gelungen innerhalb von einer halben Stunde. Ehrlich, das war richtig übel. Ich habe gedacht, nee, das war jetzt zu krass gewesen. Die sollen ja noch heiraten. Ja, das war richtig krass. Aber hey, ein Ziel dieses Morgens ist zu erkennen, dass vielleicht vermeintliche Widersacher in deinem Leben, und vielleicht ist es die eigene Frau, die du so wahrnimmst, oder dein eigener Mann, oder Leute, die dir nahestehen, vielleicht gar nicht so die Widersacher sind, sondern dass es irgendwie eine Message ist, die Gott dir mitgeben möchte. Und manchmal kann es sogar der fiese Arbeitskollege sein oder der egoistische Chef. Und Gott hat da irgendwas vor, er lässt es einfach erstehen. Hadad war ein böser Mensch gewesen, dieser Rezon genauso, das wird uns berichtet. Sie waren böse gewesen und Gott lässt es einfach zu, in der Hoffnung, dass diese Schläge, die Salomo da abbekommt, dass sie dazu dienen, dass er wach wird. Das sind wir wieder bei diesem Satz, den Gott am Anfang David weitergegeben hat im Blick auf seinen Sohn. Wir sehen hier bei Salomo einen tragischen Fall eines Menschen, der einfach mauert. Ja, Profis würden sagen, er fährt seine Beschützer hoch in seinem Leben. Und genau wie hier unser anderer Freund, von dem wir eben gesprochen haben. Ich bin König. Ich bin König meines Lebens. Wer will mir da reinreden? Und dann hast du diese Beschützer. Und bei Salomo waren es vielleicht auch bei Yonki Cho sehr fromme Dinge. Ja, guck mal, Gott segne doch. Gott führt doch, ist doch alles gut. Das soll mir mal jemand sagen, dass ich falsch handle. Ich kannte das auch schon, ich habe das auch schon hautnah erlebt von einem Pastor, der alle Kritik aufgenommen hat als, das sind Wölfe und dann noch biblisch begründet. Ja, das ist der Wolf jetzt, der will jetzt die Gemeinde unterwandern und den müssen wir jetzt rausschmeißen, Gemeindezucht oder so irgendwas. Nein, lassen wir das zu, auch als Gemeinde und als Einzelne. Die Frage ist wiederum, die ich eben gestellt habe, wie kann Gott zu dir reden oder zu mir sprechen? Ich lese diesen Vers hier nochmal vor, aus 2. Samuel Kapitel 7, Vers 14. Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder züchtigen. Wow, sowas hören wir natürlich nicht gern. Und ich werde mich hüten, heute Morgen hier Parallelen zur modernen Kindererziehung zu ziehen. Ja, ich werde mich hüten. Aber in einer Zeit, in der das Wort Strafe schon verboten ist, im Blick auf Kindererziehung. Das ist so. Es gibt Leute, die sagen, du darfst dieses Wort Strafe nicht mehr verwenden. Ja, ist es halt schwierig, so ein Vers zu verstehen. Wir hatten neulich ein Gespräch gehabt mit jemand, der hat es so erklärt. Fand ich ganz interessant. Er hat gesagt, die Kinder der Nazi-Generation haben die 68er-Revolution hervorgebracht. Ja? Nazi-Generation, alles diszipliniert und immer, boah, und gib ihm und so weiter. Ja? Und als Ergebnis die 68er-Revolution. Also von einem Extrem in das andere. Und ich war überrascht. Ich habe jetzt nochmal durch die Medien gegoogelt und habe gesehen, wie vernichtend die Urteile ausfallen über die 68er-Bewegung. Ich bin noch in der Zeit aufgewachsen, da hat man das glorifiziert. Aber mittlerweile durch alle Medien hindurch. Also von einem Extrem in das andere Extrem. Aber wisst ihr, was ich festgestellt habe oder was wir in diesem Gespräch auch festgestellt haben, dass wir eigentlich, ich sag mal wir, so der größte Teil, der hier sitzt, eigentlich die Kinder der 68er-Bewegung sind. Also die 68er-Bewegung waren ja, ich meine, es ist nicht nur die Leute, die da auf die Straße gelaufen sind, Steine geworfen haben, keine Ahnung, aber das hat ja eine Auswirkung gehabt. Das war ja nicht nur ein Paar, sondern diese Gegenbewegung oder der Pendel, der ist ja allgemein in unserem Land auf die andere Seite gegangen. Weil viele gelitten haben unter diesem Nazi-Regime, unter diesem Denken, unter dieser Erziehungsmethodik. Und es ging in die andere Richtung hinein. Und ich habe hier einen interessanten Bericht gelesen von 1997 in der Zeit. Da heißt es, von Älteren abgetan als politische Weicheier wissen die heutigen 18- bis 35-Jährigen, und jetzt muss man rechnen, das war 1997, das wären heute die 35- bis 52-Jährigen. Das macht ungefähr 80% der Gemeinde aus. Hier. Also, von den Älteren abgetan als politische Weicheier wissen die heute 35- bis 52-Jährigen genau, was richtig ist. Sie haben aber kein Problem, sich auch ganz anders zu verhalten. Sie sind voll engagiert und zugleich 100% politikverdrossen. Glaube ich jetzt nicht mehr so ganz, ja, da hat sich ja einiges bewegt. Aber es heißt hier weiter, sie sind überall und fühlen sich dort bestens aufgehoben. Sie sind antiautoritär erzogen worden und mussten ständig machen, was sie wollten. Ja, sie mussten ständig machen, was sie wollten. Am Ende wussten sie vor allem, was sie nicht wollten. Ihre Generation hat sich in den verdeckten Egoismus ihrer Eltern groß auf die Fahnen geschrieben, und das Ich zum Gesamtkunstwerk erklärt und zur ganz privaten Großbaustelle. Also, ich glaube halt, weil die Erziehung sehr stark auch angelegt war auf Toleranz, auf partnerschaftlich, ich habe das sehr stark auch in meiner Schulzeit erlebt, alles so ein bisschen auf Prinzen und Prinzessinnen getrimmt, den man halt nicht einfach ins Leben reinreden darf, sondern sie müssen das machen, was sie wollen. Ja, das beinhaltet ja etwas. Das heißt, wir haben irgendwie nie so richtig gelernt, dass man uns ins Leben reinreden darf. Und dass das eine ganz, ganz wichtige Erziehungsmethode ist. Und ich glaube, wir haben das ein bisschen bei König Salomo. Und wir sind alle so ein bisschen Könige. Wir wissen, was wir wollen und wir bestimmen uns selbst. Und wir haben das vielleicht auch nie so richtig gelernt, ja, wenn Leute in unser Leben reinreden, was das auch für Konsequenzen hat. Ich sage das mal so allgemein, es sind auch einige hier, die haben eine brutale Kindheit erlebt. Also genau noch die Nazi-Überbleibsel, ja. Und wurden da richtig gedemütigt. Aber davon sprechen wir, das ist schlimm. Schande über sie, die das getan haben. Aber im Allgemeinen habe ich den Eindruck, wir sitzen hier als eine Generation zum größten Teil, die das nie so richtig gelernt hat, was es heißt, wenn Leute massiv in unser Leben reinreden. Und das geht halt hin bis zu Gott. Und das ist auch genau das Problem, wenn wir solche Verse lesen, was die bei uns auslösen. Und ich möchte das jetzt mal tun in einem Test, in dem ich mit euch gemeinsam mal ein paar Verse lese aus Hebräer Kapitel 12. Ich habe sie auch ein bisschen entschärft, indem ich die NGÜ dazu genommen habe, Neue Genfer Übersetzung. Das war mir selbst zu krass gewesen, das einfach hier so mal vorzutragen. Aber das Ding ist folgendes. Gott bedient sich, ich sage das jetzt mal bewusst provokant, gewissen Autoritätsschemen. Gott bedient sich Begriffen wie Gehorsam, Demütigen. Die nehmen wir, ich habe den Eindruck, wir nehmen diese Begriffe geistlich wahr, aber können sie in der Praxis dann nicht so richtig umsetzen. Wir singen auch davon, wir singen so ein Lied, ich denke immer, oh, I need your discipline heißt das. I need you, ich brauche deine Züchtigung, heißt es ja eigentlich. Ja? Oh hey, das lässt sich so leicht singen, aber ist es wirklich so? Und hier, glaube ich, klaffen manchmal Theorie und Wirklichkeit auseinander. Wir leben auch in so einer frommen Glocke und singen die Lieder und kennen auch den Begriff Gehorsam, kennen Demut und kennen diese ganzen Sachen. Aber in der Praxis zeigt sich das halt dann, wie funktioniert das? Wie setze ich das um? Wie kann ich das umsetzen, wenn es dann wirklich mal so weit ist? Ja? Und dann kommen wir wieder zu dem Begriff Widersacher. Wie nehme ich Leute um mich herum wahr, die plötzlich reden, die plötzlich zu Propheten werden? Wenn meine eigene Frau mir zum Prophet wird, wie nehme ich das wahr? Nehme ich es wahr, oh danke, Gott spricht zu mir, oder sage ich, im Namen Jesu, weiche, ja, so innerlich. Ja, das ist ja, das fragen wir uns das mal wirklich. Ich glaube, das würde so manchen Ehestreit entschärfen. Und es ist so gut, Streit ist von dem her ja eine super Sache. Weil da prallen ja diese Dinge aufeinander, weil da kommt es dann zum Punkt, wo ich mir sagen muss, okay, woran liegt das, was passiert hier? Okay, jetzt mal zu Hebräer Kapitel 12, ab Vers 5 heißt es, ihr dürft jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Kinder Gottes gerichtet ist. Und wir, ja, Ermutigung, oh, eine Ermutigung, klasse, lass mal hören. Und dann kommt die Ermutigung. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Und du sagst so, oder wir, ja, wie, ey, zurechtweisen, was ist denn das für eine Ermutigung? Zurechtweisen, zurechtrücken und mal nebenbei bemerkt, du sagst vielleicht, oh klar, Gott kann mich jederzeit zurechtweisen, habe ich kein Problem mit. Er soll zu mir sprechen, soll mir in der Nacht begegnen, helles Licht, und dann soll er reden. Er kann auch durch sein Wort reden, aber das Ding ist ja, er redet ja meistens durch Menschen. Und meistens durch Menschen, die uns sehr nahe stehen. Oder durch irgendwelche Umstände. Wenn dich einer oder wenn mich einer zurechtweist, wie nehmen wir das dann auf? Ja? Vers 6. Denn wen der Herr liebt, dem erfüllt er alle seine Wünsche und segnet alle seine Wege. Ihr kennt eure Bibel, oder? Nein, das steht hier nicht. Das heißt es, denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Moment, das stimmt jetzt aber nicht mit meinem pädagogischen Verständnis überein. Und genau das ist unser Problem, der Post-68er-Bewegung. Wir interpretieren dann immer sehr schnell, oh, wir sehen nur noch die strafende Hand. Aber hier geht es nicht um die strafende Hand, hier geht es um die Liebe. Die steht hier im Fokus. Hier ist die Liebe zu einem Kind, die Liebe zu einem Kind, die bereit ist, alles zu geben. Und es ist immer dieser liebende Gott dahinter. Und wir müssen immer hier jemanden im Auge haben, nämlich Jesus Christus, der am Kreuz hängt. Ihr kennt das Gemälde, ja, wo unten drunter stand, dies tat ich für dich. Was tust du für mich? Der Herrenhut ist so entstanden, die Herrenhuter Bewegung. Graf Zinzendorf stand vor diesem Bild, er war völlig perplex. Boah, diese Liebe, das hat Jesus für uns getan. Das müssen wir immer vor Augen behalten. Natürlich gab es eine Zeit, da hat man diese Verse rausgenommen. Boah, strenge Züchtigung. Und dann, jetzt geht's los. Aber das ist gar nicht der Fokus. Der Fokus ist die Liebe Gottes, die sich hingegeben hat in einer totalen Hingabe und die es nicht mit ansehen kann. Ich kann mir vorstellen, Gott hat so gelitten, als er sieht, dass Salomo eine Frau nach der anderen nimmt und einfach sein Ding da lebt und ein negatives Vorbild wird für sein ganzes Volk und immer weiter wegkommt und gar nicht mehr hört. Und Gott redet zu ihm durch Propheten, durch Widersacher, durch alles Mögliche, aber er spricht nicht. Und das, versteht ihr, das ist diese strafende Hand. Gott lässt es zu, dass solche Widersacher entstehen und dass wir uns fragen, Mensch, warum läuft das so? Warum geht alles schief? Warum geht alles in die Hose? Weil Gott uns lieb hat und er möchte uns an einen Punkt zurückbringen. Das steht hier. Übrigens, wisst ihr, was der Oberhammer ist? Dieses Zitat, was ich gerade gelesen habe, ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Das hat Salomo selbst geschrieben. Sprüche 3, Vers 12. Von Salomo stammt das. Das zeigt wiederum, wir können viel in der Theorie wissen. Wir können so vieles wissen, aber in der Praxis verstehen wir es nicht. Ich würde mal fast behaupten, dass die größten Nöte, die wir durchmachen, die wir vielleicht auch als negativ empfinden, das sind genau diese Erziehungskisten, diese Erziehungsdinge, wo Gott an uns dran ist, wo genau das, was wir gerade eben gelesen haben, wo wir seine Hand spüren, die uns versucht, in eine andere Richtung zu bringen. Also wenn ich so meine eigene Biografie sehe, dann war das so. Die größten Nöte, da hat irgendwie Gott seine Hand im Spiel gehabt. Und die haben mir letztendlich geholfen, in eine richtige Richtung mich hineinzubringen. Und da setzt er seine Propheten ein. Und manchmal sind die Propheten nicht unbedingt sehr geistlich. Ja? Das können irgendwelche atheistischen Weltmenschen sein, die sprechen in meinem Leben, wie Hadda zum Beispiel und diese ganzen Leute. Und plötzlich macht es Klick. Und es ist dann auch richtig, Gott anzuklagen, sage ich jetzt einfach mal so. Du kannst zu Gott kommen und da ist es, glaube ich, entscheidend, dass du nicht einfach diese Warum-Frage, Gott, warum lässt du das Leid zu, sondern da ist es dann entscheidend, wobei ich mache das nicht gern so den Unterschied zwischen dem Warum und dem Wozu, aber sich dann auch Gott hinzuwenden und sagen, Gott, warum habe ich den Eindruck, dass hier nichts passiert? Wozu dient das Ganze? Was hast du vor? Hat Gott die Kontrolle verloren? Nein, Gott hat nie die Kontrolle verloren. Gott behält immer die Kontrolle. Gott behält immer die Oberaufsicht. Aber mich dann zu fragen, Gott, aber mein Leben ist doch in deiner Hand. Warum läuft es hier so schief? Was ist hier? Was willst du mir damit sagen? Was willst du mir zeigen in dieser Situation? Vers 7 heißt es im Hebräer 12, wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn hier, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Ja, gibt es viele, müssen wir eingestehen, ja? Mit all seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Es wäre Verwahrlosung. Ey, ich hab Berichte gelesen von Kindern von 68ern. Das ist tragisch. Das ist tragisch, was da Schaden entstanden ist. Und das kommt jetzt alles so langsam rauf. Ja, wir haben ja eben gesagt, sie mussten das tun, was sie wollen. Manchmal mussten sie auch das tun, was die Eltern wollten. Sie mussten sich teilweise dabei stellen, während die Eltern Sex miteinander haben und zugucken, weil das ist ja alles freie Liebe. Und da ist so viel Krankes raus entstanden, so viel kaputtende Menschen. Wenn er euch nicht erziehen würde, wird das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Gott liebte Salomo, deswegen ist er an ihm dran. Und offensichtlich hat das nichts bewirkt. Im Vers 9 heißt es, und überlegt euch nun Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen oder auch nicht und wir hatten Respekt vor ihnen oder auch nicht, ja, muss man zusagen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterordnen bedeutet wahres Leben. Und das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Sich ihm unterordnen bedeutet wahres Leben. Gott ist ein liebender Vater. Wenn du den vielleicht nicht gehabt hast in deinem Leben, vielleicht ist auch das der Grund, warum du dich Gott nicht unterordnen kannst, weil du jedes Mal Schüttelfrost kriegst, wenn du den Namen Vater, die Bezeichnung Vater hörst. Gott will Heilung geben. Da ist Heilung da. Du kommst zum Kreuz. Er will dir Heilung geben. Er will dir ein komplett neues Verständnis geben. Dazu soll Gemeinde da sein, dass Gemeinde auch Familie ist. Und das zu lernen, das zu erleben und dann zu erleben, da ist die liebende Hand des Vaters. Der nimmt mich an die Hand und er führt mich. Und hier steht, denn sich ihm unterordnen bedeutet wahres Leben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit ihr die Fülle des Lebens habt, damit ihr erfülltes Leben habt. Das ist Gottes Wunsch mit dir, mit mir. Und das Beste, was wir machen können, ist sich ihm unterordnen und zu sagen, Gott, rede du. Und das auch mal mitzunehmen in die kommende Woche oder in dein Lebensumfeld. Und jetzt nicht gerade sagen, oh, ich werde gemobbt oder der böse Ehepartner und diese ganzen Sachen, sondern diese Sachen auch mal zu Gott zu bringen und zu sagen oder mit dir auch selbst auszumachen, Gott, was hast du mir hier zu sagen in dieser Situation? Vielleicht auch mal auf den Ehepartner zu hören, was versucht er mir denn die ganze Zeit klarzumachen? Und dann vielleicht auch mal Seelsorge in Anspruch zu nehmen, um mal zu sagen, schau mal, kannst du mal von außen auf mein Leben blicken? Ich erlebe das so und so und so und so. Manchmal sind wir auch einfach betriebsblind und merken das gar nicht. Und dann echt diese Offenheit zu sagen, Gott, rede du. Mach du das. Vers 10 heißt es. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen. Und zwar so, wie es ihren Vorstellungen entsprach. Das ist genau der Punkt. Da ist viel auch falsch gelaufen. Gott aber weiß wirklich, was uns zum Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Auch das zu verstehen, das zu begreifen, auch das ist ein Teil von Gottes Programm, dass er dir und mir klar machen will, ich meine es gut mit dir. Und hier wieder der Blick aufs Kreuz. Schau mal, wie lieb ich dich habe. Schau mal, was ich bereit war, alles für dich einzusetzen und glaub mir einfach, ich meine es gut mit dir. Du hast vielleicht in deiner Erziehung manche Klöpper erlebt, die negativ waren, die schwierig waren, die schlimm waren, aber genauso steht das hier, ja. Das, was ihren Vorstellungen entsprach. Aber Gott weiß wirklich, was uns zum Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir in seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Vers 11. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Das auch geistlich gesehen. Geistlich gesehen. Das ist Gottes Absicht. Und da benutzt er, hey, da lässt er manchmal Dinge erstehen. In meinem Leben waren die größten Erzieher Leute, die überhaupt nichts mit Jesus zu tun hatten. Haben sich die größten Dinge gelöst. Und das hat mich zu Jesus hingebracht. Und das tut er in deinem Leben, tut er in meinem Leben. Also nochmal, Vers 11. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt. Leider nicht so bei Salomo. Salomo ist uns als negatives Vorbild genannt. Und Gott will nicht, dass du endest wie Salomo. Dass die letzten Worte sind, ja, er wurde da irgendwo verscharrt bei seinen Vätern und wir müssen uns fragen, hey, ist der überhaupt am Ziel angekommen? Er hat so ein tolles Leben gehabt, oder? Er war stinkreich gewesen. Hat alles gehabt, was sich das Herz wünscht. Aber das Ende ist entscheidend. Vielleicht da auch wieder das Lied, was wir am Anfang gesungen haben, I Can Only Imagine. Da wollen wir hin, da ist unser Ziel. Und Gott will uns zum Ziel bringen. Er will uns unversehrt zum Ziel bringen. Es heißt im 1. Korinther, er will nicht, dass wir da oben ankommen und stehen da wie so halb verkohlte Typen da, ja? Wie durchs Feuer hindurch. Nein, er will, dass wir in voller Power, in voller Kraft da ankommen. Aber es geht nur, indem wir sagen, ja Herr, ich möchte deine Erziehung annehmen. Ich möchte deine Erziehung annehmen. Wir haben vor 2 Wochen, ich weiß, durch diese Predigt sind einige, wirklich, ich sage das mal einfach, verletzt worden. Und das ist so eine Erziehungsgeschichte, dass man sagt, das hat mir auch wehgetan. Mir geht es nicht darum, Menschen zu verletzen, wirklich nicht. Aber ich sage mir, Mensch, das muss einfach angesprochen werden, gerade wenn es um das geht, was mich vielleicht zu Fall bringen kann. Ich will nicht, dass du nicht dein Glück leben kannst. Oder wir haben über Sex gesprochen, wir haben über Karrieren gesprochen, wir haben über all diese Dinge geredet. Da geht es mir gar nicht drum. Ich wünsche mir, dass du glücklich bist in allen Bereichen. Aber das ist der Punkt. Ich muss Gott reinreden lassen. Und weißt du was? Ich muss ja eigentlich gar nicht konkret werden. Es geht nur um das Prinzip. Wenn du das Prinzip verstanden hast und du sagst, ja Herr, rede du. Und er redet ja vielleicht schon lange, wie bei Samuel und dem Volk. Aber dass du das mitnimmst und sagst, Gott, die kommende Woche, jetzt will ich einfach nochmal mich öffnen und will sagen, rede du. Oder Leute, die jetzt um mich herum sind wo da der ständige Streit da ist. Vielleicht ist es ein idealer Punkt zu sagen, so, und jetzt lass uns doch mal darüber reden. Wo siehst du bei mir die Schwachpunkte? Was ist das? Ja, und vielleicht ist es etwas, was Gott in mein Leben reinreden möchte. Oder die Situation am Arbeitsplatz. Und ich komme zu Gott und sage, Gott, was bedeutet das? Warum ist das so? Vertraust dich jemanden an? Und du lässt Gott zu, dass er redet. Das Schlimme am Schluss ist bei Salomo, da wurde Gott selbst zum Widersacher. Gott wurde Salomos Widersacher. Er wurde sein Feind. Boah, ey, ich finde das so krass. Gott sagt einfach, hey, komm, macht weiter. Bei Israel musste er sagen, wisst ihr was? Wenn ihr Gottesdienst feiert und wenn ihr eure Anbetungszeiten habt und wenn ihr eure schlauen Reden haltet, ich kann das nicht mehr hören. Ich stopfe meine Ohren mit Petersilie zu oder irgendwas. Ja? Ich kann es nicht mehr hören. Ihr könnt euch das sparen. Spart euch das doch. Bleibt doch einfach zu Hause. So sagt er es ihnen. Bleibt doch einfach zu Hause. Ich versuche schon immer wieder mit euch zu reden, aber ihr führt ein zweigleisiges Leben. Ihr habt auf der einen Seite, ihr feiert wunderschöne Gottesdienste und ihr singt schöne Lieder und ihr macht den ganzen Schnickschnack mit, aber wenn ich euch was zeigen will, Gehorsam, Erziehung, dann reagiert ihr nicht. Dann fahrt ihr einfach euer eigenes Programm. Und das ist das, was Gott uns durch diese Message, durch diese Predigt beibringen möchte. Dass wir sensibel sind und hören. Einfach erkennen, nicht alle Widersacher sind einfach nur Widersacher. Nicht jeden Widersacher kann ich hier abfertigen im Namen Jesu weiche. Sondern das sind sogenannte Widersacher da, wo Gott in mein Leben reinreden möchte. Das ist mir, für mich persönlich war das eine Lektion gewesen, die ich gerne umsetzen möchte in meinem Leben und ich wünsche mir auch in unserem Leben. Lass uns doch zusammen mal aufstehen. Und tatsächlich ist es so, dass es einen Widersacher gibt, einen richtigen Widersacher, und das ist der Teufel. Im 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht rum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der ganzen Welt vollziehen. Und widerstehen, wie widerstehe ich ihm? Ich widerstehe dem Teufel nicht, indem ich alles von mir abwehre, was irgendwie nach Satan aussieht, sondern es heißt im Vers 6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch und er bringt das zum Ziel. Und Gott, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du uns hilfst, dass du mir hilfst, diese Dinge umzusetzen. Herr, und es ist manchmal schwer. Ja, manchmal ist es auch wirklich schwer, Freund von Feind zu unterscheiden. Du kennst die Widersacher in unserem Leben. Du kennst die Widrigkeiten in unserem Leben. Herr, und wir wollen das tun, dass wir uns einfach jetzt vor dir demütigen und aufs Kreuz schauen. Du bist gekommen, um uns zu erlösen. Um uns zu erlösen, ja, von unserer selbst. Und wir kommen neu zu dir, um klar zu sehen, Vergebung anzunehmen und dass du mit deinem Licht in unser Leben hineinkommst und dass wir sensibel sind und hören können, wieder neu hören können. Vater, du heißt nicht umsonst Vater, du bist ein Vater, der uns als Söhne und Töchter erziehen möchte. Und bei dir bedeutet Erziehung nicht irgend so was Wirres, was vielleicht der ein oder andere erlebt hat. Sondern Erziehen bedeutet, dass du uns an die Hand nehmen willst und dir ähnlicher machen möchtest. Und ich möchte es einfach für mich neu sagen und du kannst dich da gerne mit drunter stellen, wenn du das auch möchtest. Ich möchte für mich einfach wieder neu sagen, Gott, ich erlaube es dir, dass du mich erziehst. Das ist das Beste, was mir nur passieren kann. Und ich erlaube dir, dass du deine mächtige Hand da reintust und dass du es zulässt, oder dass Dinge um mich herum aufpoppen, wenn sie mich hindern oder wenn sie mich hindern können, in die falsche Richtung zu gehen, Herr. Ich möchte dir erlauben, dass du in meinem Leben eingreifst, dass ich dahin komme, wo das Ziel ist, dass ich mit dir gemeinsam vorwärts gehen kann, dass ich nicht blind werde, auch als Pastor hier der Gemeinde, der irgendwie taub und blind werde und nicht mehr hören kann, was du uns zu sagen hast. Gott, hilf uns, deine Wege zu gehen, dass wir als gehorsame Kinder mit dir unterwegs sind. Und ich möchte dich bitten, dass du das jetzt ganz konkret tust, hier mit meinen Brüdern und Schwestern in der kommenden Woche. Vielleicht tust du es jetzt auch gerade schon im Moment. Dass du redest durch Menschen, dass du redest durch dein Wort, durch den Heiligen Geist. Dass du das tust und gleichzeitig möchte ich dich bitten für uns, dass wir uns demütigen, dass wir nicht einfach unser Ding drehen, sondern dass wir uns demütigen und hinhören, genau hinhören. Bist du es vielleicht, der hier mir was sagen möchte? Und das Demütigen beginnt auch, ich habe es eben gesagt, dass wir uns neu auch vor dem Kreuz beugen. Und wir wollen jetzt gemeinsam, ich möchte euch einladen, gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Und das Abendmahl ist eigentlich die tiefste Begegnung mit Jesus, die wir überhaupt haben können. Da haben wir Teil an seinem Blut, was er für uns vergossen hat. Und an seinem Leib, den er für uns hingegeben hat. Und das ist der tiefste Liebesbeweis. Hey, wenn Gott von Erziehung spricht und von strafender Hand, ich bin so froh, dass ich nicht mehr glauben muss und nicht mehr glaube und auch weiß, dass das nicht bedeutet, dass er da irgendwie kommt und mir einen auswischen will, sondern da steckt so viel Liebe dahinter. Und diese Liebe beweist er dir jetzt dadurch, dass du wiederum teilhaben kannst an seinem Leib, den er für dich gegeben hat, an dem Blut, was er für dich vergossen hat. Das ist der Liebesbeweis. Damit sagt er, hey, ich liebe dich total. Ich würde es nie zulassen, dass irgendwas an dich, an deine Seele, an deinen Geist, an deinen Körper herankommt, was dir letztendlich schadet. Das ist Gottes Intention mit deinem Leben, mit meinem Leben. Und vielleicht nimmst du das auch als Bekenntnis mal, einfach wieder neu zu sagen, Jesus, ich liebe dich und hilf mir, das, was ich jetzt hier nehme, was ich jetzt hier aufnehme, dass ich so genau auch mein Leben lebe, nicht in der Theorie, nicht als Religion, sondern als praktische, intensive Erfahrung mit Gott. Und wir werden das jetzt so machen, während wir jetzt das Lied singen, nimmst du das mal einfach für dich. Du nimmst die Elemente entgegen und du stehst einfach mal ganz alleine vor Gott und dankst ihm dafür. Vielleicht tust du einfach auch Buße darüber, wo du einfach diese Erziehung Gottes nicht angenommen hast oder es fromm überpinselt hast, wie wir das vorhin auch gehört haben. Und ich bete einfach noch am Anfang für diese Elemente, möchte sie segnen. Wenn du keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann lass einfach die Elemente an dir vorbeigehen, dann haben sie keine Bedeutung. Das wäre einfach Heuchelei, das dann zu nehmen. Oder du lädst einfach Jesus in dein Leben ein, dass er dein Heiland wird. Herr, und ich segne jetzt einfach diese Zeit auch des Abendmahls. Ich segne auch die Elemente jetzt, diesen Saft, den wir hier haben, das Brot, dass es einfach mehr als ein Symbol ist. Und indem wir das schmecken, fühlen, sehen, riechen, verdauen, dass wir genau so deinen Anspruch aufnehmen und es nicht in einer Religion belassen, nicht in einem Gottesdienst oder in einem äußeren Schein, sondern es zulassen, dass du in unser Leben hineinredest und weil du es gut meinst, weil du uns lieb hast, Jesus, unendlich lieb hast. Danke für dein Blut, was du vergossen hast, für das, was du getan hast. Lass uns das jetzt gemeinsam leben, nehmen, jeder für sich. Wir wollen dazu Gott anbeten.